Der Bibeltext für die Predigt steht heute in Jesaja, Kapitel 9, Verse 1 bis 6, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du weckst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft.
Guten Morgen. Es ist heute der zweite Advent. Es ist heute Nikolaustag. Und es ist Tag 1 nach dem Weihnachtskonzertwochenende. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In den mittendrin Gottesdiensten im Dezember denken wir über eine neue Serie nach unter dem Titel Großes Erwarten. Großes Erwarten. Und wir beschäftigen uns mit sehr alten Bibeltexten. Texte, die auf der ganzen Welt jedes Jahr an Weihnachten gelesen werden oder um Weihnachten gelesen werden, weil sie voller Hoffnung stecken. Voller Hoffnung und eine unglaublich große Erwartung schüren. Und ich habe mich dann gefragt, brauchen wir eigentlich noch mehr Erwartungen im Dezember? Ist der nicht sowieso schon vollgepackt mit Erwartungen? Wir erwarten Besuch an den Weihnachtstagen. Wir erwarten Schnee, vielleicht erwartest du eine Prämie von deinem Arbeitgeber. Als Kirche erwarten wir mehr Spenden. Wir erwarten Post, wir erwarten Geschenke. Vielleicht erwartest du Besserung oder Linderung. Erwartest du Antworten? Erwartest du ein Baby? Du erwartest ein Bombengeschäft in deinem Laden. Wir erwarten noch mehr Flüchtlinge. Erwartest du vielleicht eine Erklärung oder eine Klärung oder eine Lösung? Vielleicht erwartest du auch schon lange gar nichts mehr, damit nicht schon wieder eine Erwartung nicht erfüllt wird. Weil jede menschliche Erwartung immer das Risiko in sich birgt, nicht erfüllt zu werden. Was ist deine größte Erwartung, die du gerade hast? Und wie hoch ist das Restrisiko, dass sie nicht erfüllt wird? Der Text von dem Propheten Jesaja, den wir gerade gehört haben, ist ungefähr 2700 Jahre alt. Er ist geschrieben 700 Jahre vor dem ersten Weihnachtsfest. Aus unserer Perspektive heute, 2000 Jahre nach diesem Weihnachtsfest, nach der Geburt von Jesus, können wir sagen, dass Gott durch Jesaja 700 Jahre vorher und nicht nur durch Jesaja, sondern auch an vielen anderen Stellen im Alten Testament, im älteren Teil der Bibel, dem vorderen Teil der Bibel, dass er an einigen Stellen von Weihnachten gesprochen hat, ohne dass das Wort überhaupt auftaucht. Jesaja spricht hier von einem ganz besonderen Ereignis, von einer ganz besonderen Geburt, eines ganz besonderen Kindes mit einem ganz besonderen Auftrag. Und das ist unglaublich hoffnungsvoll, was er da sagt. Und das schürt unglaubliche Erwartungen. Warum war das nötig? Wir müssen jetzt mal eine Zeit lang zweigleisig denken, zweigleisig fahren. Zum einen war das nötig, weil zu dieser Zeit das Volk Israel in einer ganz, ganz schwierigen Situation war. Es ging diesem Volk ziemlich schlecht. Jesaja hat in einer Zeit gelebt und als Prophet in eine Zeit hineingesprochen, die von Gewalt bestimmt war. Israel als Volk war unterdrückt, war politisch bedroht von den Assyrern. Es gab eine Menge Konflikte und die Menschen haben sich nach einem Ausweg gesehnt, nach einem Retter. Und als es dann zu einem internen Krieg zwischen dem Nordreich und dem Südreich Israels kommt, benutzt Gott Jesaja, um zu König Ahas zu sprechen und ihm zu sagen, ich bin an deiner Seite. Du hast meine vollste Unterstützung. Und das Zeichen für meine Unterstützung für dich, König Ahas, wird sein, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und vielleicht klingelt da was bei euch. Ziemlich sicher ist in dieser konkreten Situation gemeint, dass die junge Ehefrau, frisch verheiratet mit König Ahas, ihm kurze Zeit später einen Sohn schenken wird. Hiskia. Hiskia, später ein ganz großer König, total vergessen in der Geschichte von Israel. So wichtig, dass er zu einem Gottheld und zu einem Friedefürst wird. Aber nicht nur das, in diesem Text steht noch viel mehr. Das war die eine Schiene. Und die andere Schiene ist, dass nicht nur das Volk Israel vor 2700 Jahren in dieser ganz speziellen Situation einen Retter gebraucht hat, sondern alle Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten sehnen sich danach, dass am besten alle ihre Hoffnungen und alle ihre Erwartungen erfüllt werden und das möglichst ohne Restrisiko. Und die Frage ist, wer kann uns das garantieren? Kein Hiskia. Und dann kommt die zweite Linie dazu. Und so sagt Gott zu Jesaja, sag meinem Volk, ich gebe euch genau so eine Hoffnung. Eine Jungfrau, dieses Wort kann nämlich beides bedeuten, eine junge Frau in diesem speziellen Fall und eine Jungfrau wird ein Kind bekommen. Und so geht dieser Abschnitt los, wenn ihr das nochmal mitverfolgt. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und hier ist wieder diese Zweigleisigkeit. Der Begriff das Volk kann auch bedeuten die Menschheit. Beides stimmt. Menschen, die in einer Welt leben, deren größter Feind der Tod ist, bekommen Hoffnung. Menschen, die in einer Welt leben, in der wir unsere dunkelsten Momente und dunkelsten Stunden im Angesicht des Sterbens haben, bekommen ein Licht. Und das ist der Inhalt von Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind die besten Geschenke die, mit denen ich nicht gerechnet habe, die mich total überraschen, völlig unerwartet kommen, aber genau das sind, was ich brauche. Das sind für mich die besten Geschenke. Und Jesaja, dieser Prophet Gottes, spricht diesen Hoffnungstext, pflanzt diese Erwartung in eine Zeit, in der Israel Frieden und Gerechtigkeit ganz dringend gebraucht hätte, das Volk aber ganz kurz davor stand, in Gefangenschaft geführt zu werden, verschleppt zu werden. Und ich habe mich gefragt, ob Jesaja überhaupt selbst geglaubt hat, so richtig davon überzeugt war, von dem, was er hier sagen sollte. Das Volk wollte eine Lösung und das Volk wollte konkrete Vorschläge und das Volk wollte Hilfe. Und das, was er ihnen gesagt hat, wollte niemand hören. Die Realität, die Jesaja hier beschreibt, war für die Menschen damals noch überhaupt nicht sichtbar. Und doch war es die Realität. Und er kreiert die Erwartung. Ist euch aufgefallen, wenn ihr den Text anguckt? Ich fand das sehr interessant. Musste ich mich sehr lange mit beschäftigen letzte Woche. Dass dieser Text in der Gegenwartsform formuliert ist. Obwohl diese Realität noch in der Zukunft liegt und noch nicht sichtbar ist. Aber das Volk sieht ein großes Licht. Dunkelheit und Schatten sind gegen Licht ausgetauscht. Trauer ist gegen Jubel getauscht. Unerfüllte Erwartungen sind gegen echte Hoffnung. Unterdrückung gegen Freiheit. Sklaverei ist vorbei. Kriege sind vorbei. Und die Spuren von den Kriegen, dröhnende Stiefel und blutgetränkte Mäntel sind endgültig beseitigt. Es war noch nicht sichtbar. Jesaja sagt, es gibt Grund zur Hoffnung. Ihr könnt erwarten, dass die Grundlage für die totale Vernichtung von Tod und Krieg und Ungerechtigkeit und Dunkelheit gelegt ist. Und da sagt er, und ich möchte es oft betonen, in einer Situation, in der das noch nicht sichtbar war und sich für die Menschen, die das gehört haben, nicht danach angefühlt hat. Und doch war es die Wahrheit. Warum? Dieser Text, 700 Jahre vor Weihnachten, sagt, dass die Geburt von Hiskia die Teilantwort für die konkrete Situation des Volkes Israel ist. Aber die Geburt von Jesus die endgültige und die ultimative Antwort für die gesamte Menschheit ist. Die Antwort auf alle unsere Fragen, die Antwort auf alle unsere Zweifel, die Antwort auf alle unsere Not und Angst, auf Verzweiflung, auf Ungerechtigkeit. Und damit wird Weihnachten zu viel mehr als einfach nur einem höflichen Gedenktag an eine berühmte Person, die da geboren ist. Hier steht in Vers 5, Jesus ist nicht nur, oder das Kind ist nicht nur geboren, es ist uns geschenkt worden. Es war ein Geschenk, etwas, mit dem wir nicht gerechnet haben. Total überraschend. Aber genau das, was wir brauchen. Perfekt. Weihnachten ist Gottes Antwort auf die Frage, wo ist Gott denn in all der Ungerechtigkeit? Wo ist Gott denn in Paris gewesen? Oder im Hospiz? Oder auf der Balkanroute? Oder auf der Intensivstation? Oder in Syrien? Wieso lässt Gott das alles zu? Warum macht er nichts? Wie passt das alles zusammen? Hat Gott die Welt sich selbst überlassen? Und die christliche Antwort auf diese Frage ist Weihnachten. Gott startet ein Rettungsprogramm, was bis heute immer noch läuft, indem er selbst Mensch wird und auf diese Erde kommt. Er ist gekommen, um das Problem, was wir selbst nicht in den Griff bekommen, aus der Welt zu schaffen. Und damit die gesamte Schöpfung, die ganze Welt zu erneuern. Wer Kinder hat, wird was mit meiner Veranschaulichung jetzt anfangen können. In dem Haus, in dem wir gewohnt haben, bevor wir nach Potsdam gezogen sind, hatten unsere Kinder die Kinderzimmer in der mittleren Etage. Und Nata und ich waren in der oberen Etage. Und auch wenn unsere Kinder sich prinzipiell ganz gut verstanden haben, gab es doch Momente, in denen es Zoff gab. Ach, wirklich? Ja. Wirklich. Und dann gab es Stress. Und manchmal gab es in den Kinderzimmern Situationen, die glichen einer Art Krieg. Kinder sind nämlich gar nicht so süß und friedlich, wie immer behauptet wird. Wie auch immer. Stufe 1, um auf diesen Krieg und dieses Problem zu reagieren, waren vorsichtige Vorschläge von oben wie: Streitet euch nicht, hört doch bitte auf, versucht euch doch bitte zu einigen, wie wär's denn mit dem und dem Vorschlag? Bei Stufe 2 habe ich Füllwörter wie bitte und versuch doch gestrichen und gleichzeitig die Lautstärke erhöht. Und dieser Wortschwall endet dann oft mit der Ankündigung, wenn er jetzt nicht sofort aufhört, dann komme ich. Und das ist bei Stufe 3 dann passiert. Die Theologie nennt diesen Schritt Inkarnation. Das Wort wurde Fleisch und ist aufgetaucht im Kinderzimmer. Um den Kindern dabei zu helfen, ein Problem zu lösen, was sie alleine nicht in den Griff kriegen. Die Bibel nennt diesen Begriff Weihnachten. Genau das ist passiert an Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Er hat die Welt eben nicht sich selbst überlassen, sondern ist Teil des Problems geworden, hat sich mitten hineinbegeben, um alle Probleme zu lösen, die wir alleine nicht hinkriegen, wir Kindsköpfe. Und auch er hat es im Vorfeld versucht mit Worten und mit Gesetzen und mit Ermutigung und mit Ermahnung und mit Warnungen und mit Hinweisen und mit liebevollen Bitten und Gesetzen und Regeln und all dem. Aber es hat alles nichts genutzt. Gott musste mitten hineinkommen in das Problem, um es zu lösen. Teil des Kinderzimmers zu werden, hat bedeutet, ich bin jetzt Teil des Problems. Gottes Schritt auf diese Welt hat für ihn bedeutet, ich bin jetzt Teil dieses Problems. Deshalb ist Weihnachten auch nicht in erster Linie süß oder niedlich, sondern die Mitteilung Gottes an diese Welt, es steht schlecht um euch und ihr braucht dringend einen Eingriff und einen Lösungsansatz von außen. Und das ist an Weihnachten, bei der Geburt von Jesus, seinem Leben, seinem Sterben und seiner Auferstehung, dem Fleischgewordenen, dem Menschgewordenen Gott ist passiert. Und deshalb steckt in diesem Text so viel Hoffnung. Hoffnung, vor 2700 Jahren hat er den Menschen Hoffnung gegeben in ihrer Situation. Vor 2000 Jahren, als Jesus dann gelebt und gewirkt hat, da hat er auf diesen Text Bezug genommen, weil die Menschen diesen Text gekannt haben. Für sie bestand die Haupthoffnung darin, aus der Dunkelheit der Unterdrückung durch die Römer befreit zu werden. Und Jesus tritt auf und sagt, ich bin es. Ich bin eure Hoffnung. Ich bin deine Hoffnung. Ihr erwartet mich. Hier bin ich. Und seitdem haben Millionen von Menschen diesen Text gelesen und gesungen und gehört. Und er wurde vertont von Bach und Händel. Der Messias handelt davon. Und er wird jedes Jahr an Weihnachten gelesen. Überall. Auch hier in Potsdam. 2015 und weit darüber hinaus. Und dieser Text ist auch für uns heute, dieser Text ist für dich eine Hoffnungsbotschaft, ein Hoffnungstext. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch und ganz persönlich. Eine Antwort, eine Lösung, eine Erwartung ohne Restrisiko, weil die Erfüllung gleich mitgeliefert wird. Warum? Oder wie geht das? Diese grammatikalische Form, mit der Jesaja hier etwas in der Gegenwartsform beschreibt, was eigentlich noch in der Zukunft liegt, sagt etwas ganz Entscheidendes über Gott aus. Es gehört zu den Eigenschaften Gottes, dass sobald er etwas sagt, das schon Realität ist. Sobald Gott etwas sagt, ist es schon Realität. Auch wenn sich das für uns in unserer zeitlichen Abfolge nicht so anfühlt. Er spricht durch sein Wort mächtig und autoritativ und schafft damit eine komplett neue Realität. Dass wir das nicht sehen, ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist. Und so kann Jesaja hier schon 700 Jahre vor der Geburt von Jesus sagen, die Rettung auf alle eure Probleme, die Antwort auf alle eure Fragen, die Erfüllung alle eurer Sehnsüchte und Erwartungen ist bereits Realität in diesem Kind, was kommen wird. Und an Weihnachten ist es dann sichtbar geworden. Gott taucht auf, um unsere Probleme zu lösen. Es gibt Hoffnung, weil Gott das drückende Joch, den Holzbalken, wie es hier beschrieben wird, im Genick und die Peitsche zerbrochen hat. Unfreiheit ist gegen Freiheit ausgetauscht. Was ist es bei dir? Was bereitet dir schlaflose Nächte? Was belastet dich so sehr, dass es dich gefangen hält? Welche Gedanken? Welche Abhängigkeiten? Wo hast du Erwartungen vielleicht auch aufgegeben, weil du nicht schon wieder enttäuscht werden möchtest? Weihnachten bedeutet, die Aussicht auf Freiheit ist bereits Realität. Weihnachten bedeutet, die Aussicht auf Veränderung ist bereits Realität. Wie viele Beispiele aus den Nachrichten könnten wir hier anführen? Wie viele Flüchtlinge wünschen sich Freiheit? Gott ist gekommen, um diese Freiheit zu bringen. Weihnachten ist die Antwort auf die große weltweite Sehnsucht nach Frieden in der Ukraine, in Syrien, in Nigeria, in unseren Flüchtlingsunterkünften, in unseren Familien, in unseren Häusern. Weihnachten ist die Antwort auf die Hoffnung auf einen Retter, einen Friedensbringer, einen Befreier, jemanden, der dem Unrecht Einhalt gebieten kann. Bis letzte Woche hätte ich an dieser Stelle wahrscheinlich irgendwie Klitschko als Veranschaulichung genommen. Das kann man jetzt auch nicht mehr machen. Jemand von diesem Format, ein Anführer, ein Siegertyp. Aber weder König Hiskia noch jemand vom Format von Klitschko kann das leisten. Kein Krieg und keine NATO, keine Staaten, die sich zusammenschließen, sind die angemessene Antwort auf den IS. Sondern, wie muss ein Hoffnungsträger aussehen in so einer Situation? Wie muss er sein? Schlau, groß, rhetorisch, fit? Was brauchst du für deine Konflikte an deiner Arbeit, in deiner Familie, für das Chaos in deinem Leben, für deinen Druck, für dein Getriebensein? Wie muss er aussehen? Und dann kommt dieser Überraschungsmoment und dieses Überraschungsgeschenk. Gott schickt ein Kind. Total unerwartet, aber genau das, was wir brauchen. Jesaja redet in Kriegszeiten von der ultimativen Hoffnung und spricht im nächsten Satz von einem Kind. Also stellt euch mal vor, wie dieser Satz geklungen haben muss, damals, als er zum ersten Mal aus Jesajas Mund gefallen ist. Leute, hört mal zu, es gibt Hoffnung auf Kriegsende. Es gibt Hoffnung auf weltweite Gerechtigkeit. Hoffnung für deine persönliche Situation. Ja, wirklich. Wie? Ein Baby. In einem Palast? Nein, in einem Stall. In einer Stadt? Nee, in einem Dorf, das keiner kennt. Berühmte Familie? Nee, Teenager, die keiner kennt. Das war Gottes Antwort. Traust du diesem Kind zu, dass er deine Erwartungen erfüllt? Das Licht ist in die Dunkelheit gekommen. Ich habe als Kind Dunkelheit gehasst. Ich habe immer mit offener Zimmertür geschlafen. Und ich wollte immer, dass im Flur Licht brennt. Die Weihnachtszeit war für mich das Paradies auf Erden. Überall Kerzen und Lichterketten. Ein Traum. Bis heute. Diese Lichter zeigen, es ist eine ganz besondere Zeit, um die es hier geht. Und in diesem Text ist die Rede davon, dass ein großes Licht, ein ganz besonderes Licht sichtbar wird und über der ganzen Menschheit strahlt. die es so nötig hat, weil uns die Dunkelheit und die Traurigkeit und die Ungerechtigkeit und die Arbeitslosigkeit und die Krankheit und der Tod und weil wir es kaum aushalten können. Und die christliche Weihnachtsbotschaft ist nicht weniger als zu sagen, ja genau. Sie ist die Antwort auf diese gemeinsame Sehnsucht, die wir alle haben, nach echtem Frieden, nach wirklichem Heilwerden. Kein Wunder, dass dieser Text so eine Hoffnung produzieren kann und immer wieder gelesen wird. Schon bevor Jesus überhaupt da ist, verkündigt Jesaja das Evangelium. Gute Nachrichten, Hoffnungsbotschaft. Es ist schon losgegangen. Diese Hoffnung ist schon Realität. Es ist nicht nur eine Möglichkeit. Dieser Text hier, ich habe euch noch eine Veranschaulichung mitgebracht. Heute kriegt ihr einen großen Einblick in mein Leben. Dieser Text hier ist gleichzeitig Ankündigung einer Geburt, Überprüfung einer Schwangerschaft und die Geburtsanzeige in einem Text. Die Ankündigung, es kommt ein Kind. Ich weiß auch welches. Die Überprüfung der Schwangerschaft und die Geburtsanzeige, wo der Name bekannt gegeben wird. Alles in diesem Text. So ist Gott. Gott schickt ein Kind, einen Sohn, der in sich vereint, ein wunderbarer Ratgeber, ein kraftvoller Gott, ein Vater der Ewigkeit, ein Friedensfürst zu sein. Und im Lukas-Evangelium im Neuen Testament wird beschrieben, wie Maria, die Mutter von Jesus, die Ankündigung auf diese spezielle, die zweite spezielle Schwangerschaft vermittelt bekommt. Da heißt es in Lukas 1, du wirst schwanger werden, Maria, und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. 700 Jahre später wird bei der Ankündigung der Geburt von Jesus fast jeder einzelne Aspekt aus dem Jesaja-Text wieder aufgegriffen. Sohn des Höchsten, er kommt aus Gottes Familie, ganz eng mit Gott verbunden. Auf dem Thron Davids, aus der Linie Davids, der menschlichen Linie Davids, dem größten Herrscher, dem größten König, den es jemals für Israel gegeben hat. Herrscher, absolut gerecht und in alle Ewigkeit. Unglaublich, ein ganz besonderes Kind kommt da. Und dieses Kind, das finde ich auch faszinierend, es ist nicht Maria, dein Kind, nein, ein Kind ist uns geboren. Uns. Guckt mal Eltern an, die ein neugeborenes Kind haben. Mein Kind. Und hier sagt Gott, ein Kind ist uns geboren. Das ist was für die Allgemeinheit. Der Retter ist für alle gekommen. Gott gibt damit nicht nur die Antwort auf ein punktuelles, ganz persönliches, sehr spezielles Problem, sondern er antwortet angemessen auf das wirkliche Problem dieser Welt. Frieden, Gerechtigkeit, Erfüllung aller Sehnsüchte sind unmittelbar mit diesem Kind verbunden, sind nicht loszulösen von Jesus. Hier ist Gott auf die Erde gekommen und die Namen, die bei Jesaja beschrieben werden, beschreiben genau das, was Jesus später in seinem Leben getan hat. Er hat Menschen satt gemacht, Tausende. Er hat Menschen gesund gemacht. Er hat Menschen befreit. Er hat Menschen ihre Schuld vergeben. Er hat Menschen aus ihrer Isolation herausgeholt. Ausgestoßene, Frauen, Kranke, alle die in der damaligen Gesellschaft nicht wirklich ein Standing hatten. Zu denen hat er gesagt, ihr seid. Er hat ihnen Wert gegeben und dabei gleichzeitig in Wort und Tat das Evangelium gelebt und geredet. Die gute Nachricht davon, durch ihn heil und rein und gesund und frei und unabhängig zu werden durch die Vergebung der Sünden und die wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Vielleicht denkst du schon länger, okay, ist ja toll, dass es vor 2000 Jahren funktioniert hat, vor 2700 Jahren den Menschen Hoffnung gegeben hat. Toll, dass Jesus das vor 2000 Jahren gemacht hat, aber was ist mit uns heute? Was ist mit mir? Was bringt mir das? Manche von euch kennen die mittendrin Vision, wir sind hier, um die Stadt Potsdam spirituell, sozial und kulturell erneuert zu sehen. Und das geht nicht nur theoretisch. Das wird Gott nicht und das will Gott nicht alleine machen. Auch wenn er es könnte. Jesus hat ziemlich deutlich zu seinen Nachfolgern, den Menschen, die gerne mit ihm leben wollen, gesagt, und das ist uns ganz wichtig für unsere Motivation hier bei mittendrin, Friede sei mit euch, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wow. Das ist die Antwort auf die Frage heute, wo ist denn Gott? Warum tut Gott denn nichts? Warum greift er denn nicht ein? Mittendrin ist eine der Antworten Gottes für die Probleme dieser Welt. Du bist eine der Antworten Gottes auf die Probleme in dieser Welt. Gott will durch seine Kirche und seine Nachfolger seinen Rettungsplan in dieser Welt weiter voranbringen. Wir sind Gesandte und wir haben einen Auftrag. Welchen Auftrag? Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit und Gesundheit und Linderung und Hoffnung in die Welt zu bringen. Kranke werden gesund, Ausgestoßene werden angenommen, wir lindern Not, wir bringen Frieden und Gerechtigkeit und ich sehe den Schock in euren Augen. Wie soll das denn gehen? Das ist doch die totale Überforderung, oder? Und dann lesen wir in Vers 6, sein Frieden hört nicht auf, niemals. Seine Herrschaft hat für immer Bestand. Er stützt durch Recht und Gerechtigkeit. Gott bewirkt das in uns mit seiner Leidenschaft. Wie soll das gehen? Haben wir keine Ärzte, Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Anwälte, Erzieher, Erzieherinnen, Beter, die für mehr Gerechtigkeit und Hoffnung und Frieden und Liebe und Gleichberechtigung eintreten und sorgen? Haben wir nicht Ehrenamtliche, die sich engagieren für Flüchtlinge und in vielen anderen sozialen Einrichtungen, diakonischen Projekten hier in der Stadt, um dort für mehr Hoffnung und mehr Gerechtigkeit zu sorgen? Als Beter. Manchmal greift Gott ein und macht gesund, nur weil wir gebetet haben. Manchmal macht Gott frei, einfach nur, weil wir gebetet haben. Und manchmal dürfen wir das erleben. Gott will uns gebrauchen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Wir sind Teil der Sendung von Jesus, von Weihnachten. Es ist nicht nur ein Gedenktag, sondern es ist eine Erinnerung an unseren Auftrag als Christen und als Menschen, weil Jesus gesagt hat, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch jetzt aus. Gott möchte durch uns Hoffnung in unsere Stadt bringen. Nicht weniger. Das ist doch genial. Traust du ihm zu, dass er deine Erwartungen erfüllt und durch dich die Erwartungen von anderen erfüllt? Vielleicht klingt das unerwartet und überraschend, aber ist das nicht das perfekte Geschenk? Unerwartet und überraschend, aber genau das Richtige. Und wir sind nicht alleine. Jesus hatte noch einen Namen, Immanuel. Gott ist mit uns. Als wunderbarer Berater, als kraftvoller Gott, als Vater der Ewigkeit und als Friedensfürst. Los geht's.